Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie kennen ja sicherlich diesen Scherz, wie man es in drei Schritten zur ersten Million schafft. Also erstens, jeden Monat 150 Euro beiseite legen. Zweitens, das Geld 10 Jahre lang in den DAX investieren. Und drittens, 990.000 Euro erben. Hinter diesem Witzchen steckt natürlich die bittere Erkenntnis, dass sich in allen Statistiken zeigt, reich wird man in Deutschland kaum durch eigene Arbeit, sondern vor allem, wenn die eigenen Eltern auch schon reich sind. Und das ist weniger ein Problem, weil die, die was erben, viel haben und es denen gut geht, sondern weil es die Gesellschaft spaltet und Chancengerechtigkeit zur Farce verkommen lässt. So verstehe ich zumindest das Buch Enterbt uns doch endlich, wie das Erben meine Generation zerreißt. Das ist eine kleine Kampfschrift von Jannik Hahn. Jannik Hahn ist Publizist, er ist politisch aktiv in der Berliner SPD und er ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Guten Tag.
Ja, meine Generation, schreiben Sie. Sie sind Jahrgang 1986, damit man weiß, welche Generation gemeint ist. Warum zerreißt das Erben denn Ihre Generation?
Weil wir jetzt sehen, dass die Erbsummen immer größer wird. Wir haben aktuell Erbsummen von bis zu 400 Milliarden Euro jährlich. Mal so zum Vergleich, der Bundeshaushalt sind knapp über 500 Milliarden Euro. Und da sieht man einfach, welche Riesensummen da vererbt werden. Und sie werden immer ungleicher vererbt. Also die, die eh schon viel haben, kriegen jetzt noch immer mehr. Und die, die nichts erben, bleiben auch beim Nichtserben. Und wir sehen, dass gerade die Erbwelle jetzt in den nächsten Jahren auf uns oder auf meine Generation zurollt und dass diese Unterschiede eigentlich immer größer werden. Und da, glaube ich, müssen wir uns nochmal fragen, wollen wir das so behalten oder wollen wir vielleicht nicht was an der Situation ändern?
Sie behaupten, das Thema Erben sei ein Tabu.
Ja, es spielt nämlich ganz viele Themen mit rein, über die wir nicht reden. Erstens Geld. Das ist ja ein Thema, was wir in der Gesellschaft eh so ein bisschen wegschieben. Schon bei Einkommen ist es schwierig, bei Erben aber noch schwieriger. Dann kommt das ganze Thema Tod noch irgendwie mit rein, weil meistens ja vor jemand gestorben ist, damit man Geld bekommt. Auch ein Thema, aber das wir in der Gesellschaft nicht gerne diskutieren. Und dann kommt nochmal das Thema Wert der Familie irgendwie rein. Was für einen Wert hat das eigentlich noch in der modernen Zeit? Wem will ich eigentlich Geld weitergeben und warum habe ich das eigentlich verdient? Und ich habe ja auch mit vielen Leuten gesprochen und gemerkt, dass gerade auch bei den Jüngeren, die auch selber geerbt haben oder erben, immer größere Zweifel sind. Warum bekomme ich das Geld eigentlich? Was darf ich eigentlich damit machen? Und warum habe ich das eigentlich bekommen? So, und deswegen zerreißt es die Generation und deswegen reden wir auch sehr wenig einfach darüber.
Sie, zu den Jüngeren, die da so ein bisschen skeptisch sind, obwohl sie selber gerade was geschenkt bekommen, auf die kommen wir noch. Aber die Eltern, die Großeltern, die dann sagen, ich habe mich mein Leben lang abgerackert, damit ich das meinen Kindern und Enkeln geben kann. Ist das nicht nur richtig?
Es ist erstmal ein sehr schöner Gedanke, seinen Kindern was weitergeben zu wollen. Aber wir müssen einfach sehen, dass die Ungerechtigkeit, die da weitergegeben werden, immer größer werden. Und ich spreche mich ja nicht gegen das Erben per se aus, sondern will eben, dass das ordentlich besteuert wird. In der bayerischen Landesverfassung, die wahrscheinlich, gehe ich davon aus, nicht die allerprogressivste ist, steht schon, dass die Erbschaftssteuer die Akkumulation von Vermögen verhindern soll. Und wenn wir uns anschauen, wie die heute funktioniert, ist es nicht mehr der Fall. Wir haben eine Erbschaftssteuer im Durchschnitt von 2%. Es gibt keine oder kaum eine Steuer, die so niedrig ist wie die Erbschaftssteuer, obwohl es ja ein leistungsloses Erbe ist. Für meine Arbeit arbeite ich und zahle relativ hohe Steuern. Auf dem Erbe ist leistungslos und zahle niedrige Steuern. Und ab 10 Millionen Euro wird die Erbschaftssteuer regressiv. Also wer mehr erbt, zahlt weniger.
Wie kommt das?
Das ist so, weil die Betriebsvermögen ausgenommen wurden, weil man mal gesagt hat, man will Unternehmen schonen, man will die Arbeitsplätze behalten und das führt eben dazu, dass die großen Erbschaften sind fast immer Betriebsvermögen, sind Aktienpakete, sind eben Familienunternehmen und ähnliches und das führt dazu, wer heute mehr erbt, zahlt eigentlich gar keine bis wenig Steuern. Und das beste Beispiel, da zeigt sich immer, wenn ich 3 Wohnungen erbe, zahle ich Erbschaftssteuer, weil dann sind es private Immobilien, die ich erbe. Wenn ich 300 Wohnungen erbe, dann sagt das Finanzamt, das ist ein Betriebsvermögen und ich zahle keine Steuern mehr drauf. Und da zeigt sich einfach, dass bei der Erbschaftssteuer das komplett aus dem Lot geraten ist und eigentlich überhaupt nicht mehr fair ist.
Sie fordern also eine Diskussion ohne Tabus. Machen wir auch mal ohne Tabu. Sie thematisieren nämlich auch sich selber. Was haben Sie denn geerbt?
Also genau, vor einigen Jahren ist meine Mutter verstorben und ich habe sozusagen auch eine Summe Geld geerbt, keine Millionen oder Milliarden oder Firmenimperien, aber habe mir davon selber 2 Wohnungen gekauft, eine, in der ich selber wohne und eine kleine, die ich vermiete und habe auch dadurch erst ans Thema herangefunden, weil ich gemerkt habe, was sich auf einmal geändert hat, gerade beim Mietenmarkt, wo man also auf einmal ein Eigentum besitzt, man muss keine Miete mehr zahlen, man hat eine Sicherheit, die ich mir ehrlich gesagt nie hätte erarbeiten können. Und auf der anderen Seite sieht man Freundinnen, die eine Wohnung suchen. Und ich habe sehr genau gesehen bei sozusagen Preisen der Wohnungen, die nach oben gegangen sind, wenn ich das rein egoistisch sehe, bin ich Profiteur davon. Ja. So, und die anderen verlieren. Und man sieht, dass das ein ökonomisches Phänomen auf einmal komplett unterschiedlich bei den Menschen ankommt, obwohl wir ähnliche Lebenswege haben, ähnliche Bildungsgrade. So, und da habe ich gemerkt, was eigentlich mit dem Erben in der Gesellschaft passiert.
Jetzt haben Sie einen Appell geschrieben, eine Kampfschrift, enterbt uns doch endlich. Ich frage jetzt ganz böse, wenn Sie diese große Summe geerbt haben, die gereicht hat, um sich zwei Wohnungen in Berlin zu kaufen, warum haben Sie denn nicht nur die eine gekauft, in der Sie wohnen, und das andere Geld in Sozialprojekte gesteckt?
Ich habe nichts dagegen, wenn Leute spenden, aber ich glaube nicht, dass es das gesellschaftliche Problem löst, weil umgekehrt, es verstärkt das nochmal. Wer spendet, hat natürlich Macht über Geld, kann entscheiden, wo Geld eingesetzt wird, gerade bei Stiftungen, die steuerfrei eingesetzt werden, Familienstiftungen, wo man noch Privatgeld auch finanzieren kann, dann entscheidet man wieder, was mit diesem Geld passiert, und damit kann man weder ein Bildungssystem finanzieren, keine Straßen bauen und alles, was der Staat macht. Und wir haben über Steuern ja ein System, was eigentlich genau so angedacht ist, dass man reinzahlt und es wieder gesellschaftlich neu verteilt. Und ich will nicht, dass irgendwie Privatpersonen über Geld entscheiden, sondern ich will, dass wir damit demokratisch und gesellschaftlich entscheiden, wo wir Geld reinstecken und wo nicht.
Und was Sie da für Ideen entwickelt haben, auf diese Ideen kommen wir am Ende noch, weil ich habe schon gesagt, Sie sind ja auch politisch aktiv in der SPD, haben also da konkrete Vorschläge, die man umsetzen könnte. Sie haben aber auch schon diejenigen erwähnt in Ihrer Generation, die selber so ein leichtes Unwohlsein mit diesem Erben empfinden. Sie treffen da Leute wie zum Beispiel einen Erben aus der Bosch-Familie, glaube ich, dann eine Erbin aus einem Pharmakonzern, der verkauft wurde und daraufhin plötzlich Milliarden in dieser Familie da waren. Wie gehen die mit diesem Unwohlsein um?
Also eine Sache habe ich herausgefunden, dass erstens gerade in der jüngeren Generation Umdenken gibt bei den wirklich Vermögenden, weil das vorher, glaube ich, kein Thema war und jetzt sich schon viele fragen, warum habe ich das bekommen und was kann ich eigentlich damit machen? Ich habe mich mit der, ich nenne es jetzt Pharma-Erbin, getroffen, die selber gesagt hat, sie lebt in der Vergangenheit und hat das Gefühl, dass das Erbe nicht Freiheit bedeutet, sondern Ketten aus der Vergangenheit, von der es schwer ist, sich zu lösen. Ich habe mich mit einem von der Bosch-Familie getroffen, der sie auch geschildert hat, was es eigentlich bedeutet, mit dem Namen Bosch immer rumzulaufen und eigentlich so ein Schild direkt zu haben. Und da sieht man eigentlich, wie viel auch Erbe aus der Vergangenheit bedeutet, wie schwierig es ist, auch da einen Weg mitzufinden und wie stark Geld am Ende auch gerade vermögende Familien sowohl im Innern bestimmen, also untereinander die Beziehung, als auch nach außen, weil man das Geld immer verteidigen will. Und das, glaube ich, auch gerade bei den Vermögenden, bei denen, die wirklich viel erben, auch kein Zustand, der die wirklich glücklich macht am Ende.
Das ist für mich teilweise überraschend gewesen, was die so sagen, wie sehr die dann auch das Erbe als Belastung empfinden. Aber mal ehrlich, das sind schon Luxusproblemchen. Das ist Jammern auf hohem Niveau, oder?
Also die tun mir jetzt nicht leid, aber erstens wollte ich darstellen, Reichtum und Armut hängen zusammen und deswegen auch diesen Erbenbegriff mal ein bisschen weinen und nicht nur, ist nicht eine Summe Geld, die hin und her wandert, sondern sie haben eine sehr besondere Art und Weise, wie man das Geld bekommt. Es kommt aus einem familiären Zusammenhang nach Tod. Und klar ist das irgendwie ein Luxusproblem erstmal. Ich finde aber trotzdem, dass man beide Seiten sich anschauen soll. Und wenn es Leute gibt, die vermögend sind und sagen, wir sollten was ändern, dann bin ich froh über alle, die da unterstützen.
Die andere Seite, das sind dann eben die, die Armut geerbt haben. Auch da haben Sie Menschen getroffen. Ist Ihnen da vielleicht jemand besonders in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, Mensch, das war eindrücklich. Daran sieht man, wie sich Armut vererbt und was daran das Problem ist?
Also ich habe mehrere Leute getroffen, was mir vor allem in Gedanken geblieben ist, dass obwohl einige es auch geschafft haben, unter Anführungszeichen jetzt studieren, gute Jobs haben, haben sie mit großem Pessimismus in die Zukunft geschaut, weil sie immer von der Gesellschaft gezeigt bekommen haben, alles, was du machst, ist schwer, also es ist kaum machbar, es ist kaum schaffbar. Wenn du Geld haben willst, musst du eigentlich immer betteln und sagen, ich will das irgendwie haben, ganz viel nachweisen. Und umgekehrt ist mir im Gedächtnis geblieben, dass die reich aufgewachsen sind, mit einem extremen Selbstbewusstsein ausgestattet waren, weil es ja schon immer irgendwie auch funktioniert hat im Leben. Und das sozusagen nochmal so in dieser Schärfe einfach nacheinander auch teilweise in Gesprächen zu sehen, ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben, obwohl es Leute waren, die eigentlich total optimistisch und positiv in die Zukunft schauen könnten.
Das Problem besteht ja vielleicht auch darin, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer gesagt wird, begreif doch dein Scheitern als Chance, du musst auch mal was riskieren. Das kann man natürlich nicht so gut, wenn man danach ins Nichts abstürzt. Ist das wieder diese gesellschaftliche Dimension, die Sie stört?
Ja, wir sehen das ja gerade im Startup-Bereich, wo es immer heißt, wir müssen was riskieren und das ist toll, wenn man scheitert. Und ich glaube, das ist halt für viele, die das gar nicht können, natürlich ein Hohn, wenn man das sieht, weil das natürlich eine privilegierte Position ist, aus der man da spricht. Und da sieht man nochmal bei so Sprüchen, finde ich immer, wie weit auch die Perspektiven mittlerweile auseinandergegangen sind in der Gesellschaft. Die einen, die irgendwie scheitern können und dann wieder Geld haben und neu anfangen können, und die anderen, die überhaupt nie eine Chance haben, eigentlich zu scheitern, weil sie nichts probieren können. Und gerade die, mit denen ich auch gesprochen habe, die in Armut aufgewachsen sind, die hatten immer zu kämpfen, die haben immer eigentlich alles gemacht, um nach oben zu kommen, haben versucht, Bildungsweg zu gehen. Und wir haben denen als Gesellschaft immer wieder Steine in den Weg gelegt, bis sie es also fast aufgegeben haben.
Wir haben jetzt in Deutschland ein Erbrecht, was, glaube ich, gute 100 Jahre alt ist, das offensichtlich sehr veränderungsresistent ist. Es bleibt so immer dabei, dass nicht wirklich hohe Besteuerungen auf Erbschaften anfallen. Jetzt aktuell wird das Vererben zumindest von Immobilien dann doch wieder strenger geregelt. Trotzdem, so eine richtig grundlegende Erbschaftsreform ist nicht in Sicht. Und Sie zitieren auch Umfragen, dass 70% der Deutschen sowieso das Besteuern von Erbschaften als ungerecht empfinden. Das heißt, auch Leute, die überhaupt nichts erben werden, finden das ungerecht. Tja, haben Sie vielleicht das falsche Buch geschrieben?
Ich hoffe nicht, aber ich glaube das auch nicht. Erstens ist das Wissen über die Funktionsweise der Erbschaftssteuer sehr gering. Also alle glauben, und das sehe ich auch in den Diskussionen, kommt direkt Omas Häuschen, was weggenommen wird. Und darum geht es erstmal nicht. Es geht um wirklich Vermögenden, die keine Steuern zahlen. Und da die Frage zu stellen, ist das gerecht, ist, glaube ich, wichtig. Und ich finde, wir müssen die Debatte, und das habe ich auch im Buch versucht, anders führen. Nicht, wir wollen irgendwie nur Steuererhöhungen, weil wir Leuten was wegnehmen wollen, weil von mir aus können alle reich sein und glücklich werden. Das ist nicht mein Punkt, sondern es geht ja um die anderen, die nichts erben, und sozusagen die Armut, die bleibt. Und es geht um die Ungerechtigkeit und auch die Frage, was können wir eigentlich mit diesen zusätzlichen Steuereinnahmen machen? Und wenn ich mir die Krisen der jetzigen Zeit anschaue, dann brauchen wir das Geld, was sich bei den Vermögenden ansammelt, was sich vermehrt, und Geld, was unter Anführungszeichen arbeitet, ist, glaube ich, auch kein Mehrwert für die Gesellschaft.
Am Ende dann, ich habe es vorhin schon gesagt, stehen dann mehrere Modelle, wie man diese Situation reparieren könnte aus Ihrer Sicht. Eine grundlegende Erbschaftssteuerreform ist natürlich das naheliegendste. Sie haben aber auch ein Modell, das Sie vorschlagen, mit einer, ja, so einem Grunderbe für alle. 20.000 Euro zum 18. Geburtstag.
Genau. Also die Idee ist halt, dass dieses Prinzip des Erben allen zugutekommen soll. Also alle, die 18 Jahre, kriegen 20.000 Euro. Also es gibt unterschiedliche Konzepte, wo man es frei nutzen kann. Das wäre eher mein favorisiertes. Das DEW sagt zum Beispiel nur für Ausbildung, Studium, Gründungen und weiteres. Und die Idee ist einfach, Menschen auch eine Chance zu geben. Und gerade in einem Alter, wo sich ganz viel entscheidet, wo man studieren geht, wo man überlegt, ein Praktikum zu machen. Das habe ich zum Beispiel in den USA gemacht. Ein unbezahltes Praktikum, 6 Monate. Und ich glaube, das hat mein Leben sehr stark beeinflusst, auch stark politisiert. Und diese Möglichkeit soll einfach allen gegeben werden. Und es gibt auch Berechnungen, das kostet 15 Milliarden Euro. Das ist jetzt, wenn man sich gerade die Summen, die da sonst ausgegeben werden, ist das gar nicht so viel. Und mit einer sehr moderaten Erhöhung der Erbschaftssteuer könnten wir das finanzieren. Und gerade einer Generation, die es braucht mit den ganzen Krisen, die schwer getroffen sind, auch wäre das, glaube ich, ein guter Weg, auch Menschen wieder eine Hoffnung und Möglichkeiten zu geben.
Klingt aber sehr nach Zukunftsmusik, da aktuell in der Bundespolitik eben noch nicht mal eine grundlegende Erbschaftssteuerreform machbar ist, obwohl die SPD diese Regierung anführt. Sie als SPD-Politiker, wie enttäuscht sind Sie von Ihrer eigenen Partei?
Ach, erstens hat die SPD ja da eine ganz gute Programmatik, aber wir müssen da auf jeden Fall nochmal nachlegen und das Thema stärker thematisieren, weil ich glaube, dieses FDP-Mantra, keine Steuererhöhungen, kann nicht das Weisheitsletzter Schluss sein, sondern da müssen wir nochmal debattieren. Und ich glaube auch, das Thema kann man nicht wegdrängen, sondern wird kommen, weil ich glaube auch, dass spätestens bei der nächsten Bundestagswahl die Frage, wer zahlt eigentlich diese ganzen Krisen und wer zahlt die Rettungsmaßnahmen, die ja, glaube ich, total richtig sind, aber wer zahlt das, wird eine der zentralen Fragen der nächsten Jahre sein. Und für mich ist die Frage sehr einfach zu beantworten.
Janik Hahn ist Publizist und Politiker. Das hat man jetzt auch daran gemerkt, wie er sich daran vorbeigedrückt hat, mir zu sagen, wie sehr er von der eigenen Partei enttäuscht ist. Das Buch, über das wir gesprochen haben, Enterbt uns doch endlich, wie das Erben meine Generation zerreißt. Das ist im Trabanten Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Und Herr Jahn, ich danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.